Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offene Ohren. Wir haben länger nichts von uns hören lassen, aber das Thema der heutigen Folge, das wurde an mich herangetragen und ich fand es so spannend und so passend, dass ich dachte, das muss auf jeden Fall in diesem Podcast seinen Platz finden. Wir bewegen uns in den Kosmos Oper und sprechen über Diskriminierung und Intersektionalität und vor allem darüber, was das mit der menschlichen Stimme zu tun hat. Dazu habe ich zwei Gäste in dieser Folge, die Regisseurin Kerstin Steeb und den Tenor Holden Madagami. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Rein dürfen.
Der Anlass, warum wir heute hier sprechen, ist, dass Kerstin mich netterweise eingeladen hat und ja mich aufmerksam gemacht hat auf das Stück, an dem ihr gerade zusammenarbeitet, It's a Mess, eine Opern-Wrestling-Show, Premiere am 24. Mai im Kampnagel in Hamburg. Wrestling-Show, das klingt heftig und sehr ungewöhnlich im Zusammenhang mit Oper und auch ansonsten in der Stückbeschreibung sind ja auch teilweise gewaltvolle Formulierungen, die Oper vom Thron stoßen, in den Ring befördern, mit dem Genre abrechnen. Kerstin, ich kenne dich aus dem Kontext, dass du dich feministisch engagierst als Regisseurin. Du bist aktiv bei Pro Quote Bühne. Welche Beziehung hast du denn mit diesem Genre Oper, mit dem du anscheinend ja auch was abzurechnen hast?
Erstmal eine ganz große Liebesbeziehung habe ich zu dem Genre Oper. Und die Liebesbeziehung, also die ist so groß, dass mich dann manchmal Dinge erschüttern, die daran rütteln wollen, sagen wir es so. Also es gibt immer wieder Hürden, auf die ich stoße, die ich nicht nachvollziehen kann oder die mich in meiner Arbeitsweise oder ja auch Arbeitsart behindern, so dass ich Lust habe, auf diese Missstände auch richtig drauf zu zeigen und die eben mitzunehmen in den Ring. Und damit auch zum Ringen raufen und mich daran abzukämpfen. Und gleichzeitig steigen wir in diesen Ring mit einer ganz großen Portion Humor und Spaß und Lautstärke und Übertreibung und wollen daraus auch ein Fest machen.
Okay, also viel Liebe, aber auch viel, was es zu bekämpfen gilt. Holden, wie ist das bei dir?
Ich habe viele ausgeglichene Gefühle, also ich habe so, ich liebe der Oper natürlich, weil ich singe Oper und ich habe das für die letzten 10 Jahren, whatever, Oper gemacht und ich mache das trotzdem, also so, ich muss das wirklich sehr, sehr viel lieben, aber ich habe immer mehr und mehr Beschwerden, besonders wenn es geht um Sexismus oder Rassismus in der Oper und in die Stücke. Und auch in der Industrie. Es tut wirklich, wirklich gut, mit diesen Themen umzugehen, besonders in so einem Wrestling-Kontext, wo wir wirklich kämpfen. Also
ihr kämpft wirklich ganz literally in dem Stück?
Ja, also ich würde sagen, es sind eher Sinnbilder oder Zitate oder wir vermischen so Atmosphären. Eigentlich von Oper, von Wrestling und auch von Religion, so Strukturen aus allen Bereichen und Rituale aus allen Bereichen, auch musikalisch aus allen Bereichen. Und dann gibt es, also die PerformerInnen, SängerInnen singen mehr, als dass sie kämpfen, aber es wird auch gekämpft. Davon kann Holden ja nochmal berichten.
Ja, also zum Beispiel, eine meiner großen Kämpfe ist gegen einem Stuhl und das ist ganz spannend und es ist auch so eine große Katharsis für mich, weil in meiner Karriere, also es ist in das Stück auch, du wirst es sehen, aber in jeder zweiten Inszenierung bin ich auf einem Stuhl gestellt, weil ich so klein bin und es ist witzig, also so ein Also Regisseurin sagt, ja, okay, Holden, jetzt gehst du auf dem Stuhl. Okay, was mache ich? Nichts, es ist lustig. Wird lustig. So, und es ist nicht lustig. Ich habe die Nase voll. So, Kerstin hat mich erlaubt, so gegen einen Stuhl zu kämpfen. Und es macht mega Spaß. Und es ist auch, ich kann richtig Wut auslassen.
Okay, das heißt, da ist wirklich eine persönliche Geschichte von dir in das Stück eingeflossen. Könnt ihr noch was über diesen Prozess erzählen? Also Kerstin, wie hast du überhaupt den Cast zusammengestellt und dann auch diese persönlichen Erfahrungen eingesammelt?
Ja, also ich habe im Lockdown eine Recherche gemacht über Diskriminierungserfahrungen von Sängern und Sängerinnen. Eigentlich primär dafür, um auch aus meiner eigenen Bubble rauszukommen. Also wie besetze ich eigentlich? Mir werden Sänger und Sängerinnen vorgeschlagen oder ich habe schon mal mit denen gearbeitet. Also auch ich habe dann so den bequemen, kurzen Weg gewählt und kam darüber ins Nachdenken und habe versucht, über die Recherche mehr zu erfahren, was nehme ich wahr, was ist aber auch de facto da in der SängerInnen-Bubble. Ich bin ja nun keine Sängerin. Und inwieweit kann ich auch Kontakte knüpfen, die ja meinen Cast erweitern. Und diese Recherche hat ja einiges zutage gebracht, einfach auch an Geschichten, die ich jetzt verarbeite in der Performance, die mit Ableismus zu tun haben, Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und Bodyshaming und so weiter und so fort. Viele krasse Geschichten und es sind eben auch neue Kontakte daraus entstanden. Anschließend an diese Recherche, also aus der Recherche habe ich dann eben ein Konzept entwickelt. Und mit der Besetzung, die ich jetzt habe, bin ich sehr intensiv in erstmal wirklich auch ganz intime Gespräche gegangen über ihre Erfahrungen. Und wir, das war so der erste Schritt, das ganz offen miteinander zu teilen. Das war auch nicht leicht. Es hat auch was aufgemacht, auch an Schmerzpunkten, so hat es getroffen. Und dann haben wir aber es gemeinsam total gut geschafft, das produktiv zu nutzen und umzuwenden in eine kreative Arbeit und auch in eine ganz schöne Unvorsichtigkeit, die wir miteinander entwickelt haben. Und dass wir uns auch gemeinsam auf der Bühne oder dann eben die SängerInnen, die jetzt auf der Bühne sind, sich auch erlauben, in Fettnäpfchen zu treten oder auch mal performativ inkorrekt zu sein, aus der Erfahrung selbst heraus, ja. Also, und alles, was wir nutzen auf der Bühne, ist durch den Austausch mit den SängerInnen entstanden oder durch die Recherche. Also, es ist schon sehr nah dran an den fünf, die auf der Bühne sind.
Möchtest du was ergänzen, Holden? Wie das für dich war, der Prozess?
Ja, also gern. Also für mich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich wirklich, also meine direkte Erfahrungen mitgebracht, so ein, also es ist nicht komplett devised, aber so halb devised Theaterstück zu machen. Und nicht nur, dass ich meine, es ist nicht nur, dass meine Erfahrungen gefragt wurde, sondern auch meine Meinungen. Also meine Meinungen wurde gefragt und ehrlich, also und ernsthaft genommen und überlegt. Und das war tatsächlich ganz neu und sehr berührend, weil das ist einfach nicht gemacht. Also in normalen Stücken. Also wir sind Gefäße für Interpretation. Wir sind nicht, wir sind eigentlich nicht vollständige Künstler mit Gedanken. Und natürlich ist es besonders wichtig, dass wenn wir mit solchen Themen und also intime Themen und starke Themen arbeiten, also eigentlich ist es muss man das machen, aber das ist nicht immer der Fall natürlich. So das Prozess, also die erste Probephasen, also im März war sehr intensiv und sehr wichtig und gut für mich als Künstlerin und ich bin sehr dankbar zum Kerstin, dass das Prozess so war. Und natürlich war das schwierig auch, aber diese Themen sind nicht einfach und man muss auch also den Platz haben, emotional und psychologisch zu schonen. So, ich war auch dankbar, dass wir eigentlich die Monate dazwischen hatten, ein bisschen zu verarbeiten. Nicht nur von den Themen, aber auch das Prozess und alles so. Genau. Und auch die Möglichkeit, mit den anderen SängerInnen zu arbeiten, mit deren Themen. Es ist natürlich nicht nur meine Themen, aber es ist so intersektionell, so richtig intersektionell. So, genau.
Das ist ja auch total in Ordnung und auch reizvoll, Interpretationen zu bedienen, ne? Und fertige Stücke zu arbeiten. Ich glaube, es lohnt sich nochmal dazu zu sagen, dass so im Opernbusiness aber da auch die Wege sehr eingefahren sind. Also, dass Stimmfächer sehr eng gedacht sind und sehr verknüpft mit Charakteren und Rollen. Das ist etwas anderes ist als im Schauspiel. Und dass eine Sopranistin oft mit Rollen, mit Charakteren, mit Verläufen in der Biografie der Rolle konfrontiert ist, die sich sehr ähneln und oft passiv sind, oft das einzige Interesse ist, sich in einen Mann zu verlieben, um ihn zu klagen, ihn zu vermissen und am Ende zu sterben. Und das kann man jetzt für verschiedene Stimmfächer so durchgehen und es ist nicht an allen Häusern so, aber es gibt noch auch diese Tradition, zum Beispiel als Frau im Kleid zum Vorsingen zu gehen. Es hält sich ganz hartnäckig. Also es ist einfach, die Binarität in der Oper ist noch viel starrer als woanders. Und das liegt auch an den Stimmfächern und gar nicht nur an den Stimmfächern, sondern an der Kategorisierung, die dann da dran hängt, an den Rollenprofilen.
Ja, das mit der Binarität, dazu würde ich auch Holden gerne nach seinen Erfahrungen fragen, weil Holden, auf deinem YouTube-Kanal gehst du ja sehr offen mit deiner Transidentität um und ich habe ein Video gesehen, wo du über Räume sprichst, wo du dich unwohl fühlst, wegen dieser Binarität, die für dich auch gefährlich sein können oder bedrohlich, zum Beispiel öffentliche Toiletten oder Umkleide im Fitnessstudio. Und da habe ich mich gefragt, was sind diese Räume im Beruf eines Opernsängers, hinter der Bühne oder auch auf der Bühne, was gibt's da für Räume im Berufsalltag, die vielleicht für dich auch schwierig sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich, also jetzt habe ich so der Privileg, dass ich so männlich angesehen bin. So, es ist ein bisschen einfacher, aber wenn man einfach so in der Garderobe, wenn man nicht weiß, dass ich trans bin, also ja, also ich habe schon Narben und ich muss, also ich fühle mich nicht immer so wohl in so eine männliche Garderobe. So, das ist, aber also das ist ein Beispiel. Es ist noch also die Diskriminierung gegen trans Frauen ist noch stärker und ich glaube, sie fühlen sich noch unwohler in solche Situationen. Als nicht-binäre Person in der Oper, das ist auch, weil es so binär ist, es war mehrmals nicht nur von meiner Erfahrung, aber auch FreundInnen, dass wenn es so eine männliche Garderobe oder weibliche Garderobe gibt, es gibt keine inzwischen, es gibt keine Möglichkeit, auch für Kostüme oder für zum Beispiel Konzertkleidungen, es gibt keine andere Möglichkeiten. Man muss einfach wählen. Und das macht mich und anderen einfach langsam sehr, sehr müde. Und manche steigen einfach raus, natürlich. Also warum sollten sie in der Oper bleiben, wenn es so binär ist? Also es gibt keinen Sinn eigentlich. So, es ist nur, wenn man das ertragen kann, dann und die Oper unbedingt machen muss, dann macht man das. Deshalb bin ich noch da, sonst hätte ich einfach Popmusik oder sowas gemacht. Ich hatte einfach rausgestiegen oder einfach ganz anders. Also das wurde mir auch an der Uni gesagt. Wenn du vorstellen kannst, irgendetwas anderes zu machen, dann mach das. Aber trotzdem bin ich hier und wir haben diesen Gespräch und machen dieses Stück. So, ja, hinter der Bühne, es gibt einfach so viele Gespräche und besonders wenn man in so eine Einnahme ein Theater in eine kleine Stadt oder sowas ist, dann es wurde mir mehrmals gefragt wegen also Genitalia oder also von anderen Trans-KollegInnen, also was die haben, sozusagen, oder keine Ahnung, solche sehr creepy Fragen hinter der Bühne. Zum Beispiel, ich hatte so ein Stück gemacht, wirklich, also 30 Sekunden, bevor wir auf der Bühne waren, jemandem hat mir sowas gefragt. Wegen, keine Ahnung, ich habe das ausblockiert, was er mich gefragt hat, aber es war wirklich, ich war einfach erschrocken und dann musste auf der Bühne. Und genau, und das passiert öfters mal und wird immer noch passieren. Was auch, und entschuldige mich, wenn ich zu lang spreche, aber was auch passiert, was ein bisschen, ich weiß nicht, wie zu sagen, aber ein bisschen, es sieht okay aus von außen, aber eigentlich sehr schwierig ist für mich und für anderen, ist das, also allgemein, besonders in Großstädten in Deutschland, Leute sind tolerant, aber möchten nicht über diesen Themen sprechen. Also sie möchten einfach zeigen, dass sie tolerant sind und dass alles okay ist. Ja, es ist okay, dass du trans bist, es ist okay, dass du queer bist, bla bla bla. Ja, also keine Ahnung. Aber sie möchten nicht über diesen Themen sprechen und möchten nicht ihre eigenen Privilegien verarbeiten und möchte nicht zugeben, dass es eigentlich ein Problem ist und dass wir haben trotzdem Diskriminierungserfahrungen. Sie möchten das nicht sehen. Und wenn ich zum Beispiel über meine, also Transness oder Queerness sprechen möchte, dann irgendwie, es ist komisch, aber irgendwie die Leute reagieren nicht. Also sie werden sie starren mich an, als ob ich so ein Außerirdischer bin, weißt du. Und das ist, wenn ich darüber sprechen möchte. So, das ist auch etwas. Ich weiß nicht, was das ist von deutscher Kultur, weil in den USA ist es natürlich ganz anders. Wir haben andere Probleme, aber wir sprechen sehr viel über diesen Themen und dann haben wir auch schreckliche Politik. So, es ist anders, aber ja, so wollte ich etwas sagen.
Verstehe. Also man wird vielleicht auch so alleingelassen mit Problemen, die ja nicht von der Hand zu weisen sind.
Genau.
Und kannst du auch kurz was sagen zu dieser Casting-Situation in der Opernwelt mit diesen binären Codes? Gern auch ein bisschen erklären, wie das genau abläuft. Ich selbst weiß das ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau.
Ja, kann ich gern. Also zum Beispiel bei einem Vorsingen, das ist, was du meinst, richtig, ja. Also zum Beispiel bei einem Vorsingen, also als ich ein Mezzosopran war, also ich musste immer ein Kleid tragen. Es musste so eine bestimmte Länge, bestimmte Farben, nicht zu viele Muster, aber wenn ein Muster, dann bestimmte Muster, aber nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Die Haare muss so, also weg, aber nicht, aber muss lang sein, wenn möglich. Wenn du kurze Haare hast, dann musst du unbedingt ein Mezzosopran sein, so dass du Hosenrolle machen kannst. So, ich hatte Glück, dass ich kurze Haare haben dürfte und ich konnte Hosen tragen in den Vorsingen, wenn ich eine Hosenrolle Aria singen mochte. Aber wenn ich keine Hosenrolle Aria singen mochte, den Tag, dann musste ich ein Kleid tragen und auf jeden Fall Schuhe mit Absätze, egal ob ich Hosen oder Kleid tragen musste. was noch? Sie sind die allgemeinen Regeln.
Und ist das offiziell oder sind das ungeschriebene Gesetze?
Ungeschrieben. Ich habe das über mehrere Jahre gelernt. Niemand hat mir so eine Liste gegeben. Das war durch Meisterkurse oder Programme, die ich sehr viel Geld dafür bezahlt habe, so dass jemandem mir also manchmal hier und da etwas sagen konnte, so dass ich das über eine sehr lange Zeit verstehen konnte. Zum Beispiel in Meisterkurse, die ich mitgemacht habe. Keine Ahnung. Also solche Sachen wurde gesagt, dass, also bevor man singt, ach so, auf keinen Fall diesem Kleid tragen. Auf keinen Fall diese Schuhe. Was machst du da? Das sieht schrecklich aus, mach das nie wieder. Also, solche Sachen. Es ist besonders schwierig für, also, weibliche Stimmen in der Industrie, und für Frauen in der Industrie. Diese Regeln sind, es gibt sehr, sehr viel mehr als für Männer, natürlich, also, das könnten wir wahrscheinlich raten, aber es gibt viel mehr Regeln für Frauen als Männer. Aber Männer haben auch Regeln. Also Männer oder männliche Stimmen müssen auf jeden Fall so einen Anzug, also in den USA auf jeden Fall einen Anzug tragen. In Deutschland manchmal ein Anzug, kommt darauf an, wo man ist und für wen man singt. Also so ein Anzug ist gut, aber nicht, also nicht zu auffällig, aber auch nicht ganz auffällig, sonst sieht man wie ein Diener oder sowas, das wurde mir auch gesagt. Also du kannst nicht diese, also nur Schweizweißer oder sowas tragen, dann siehst du wie ein Diener. Du musst so ein bisschen etwas anders machen, aber nicht zu sehr. Also zum Beispiel, es gab so, ich war nicht in diesem Vorsingen, aber ich habe davon gehört von KollegInnen, dass es gab, ich glaube, ein Koreaner, also ein Tenor oder Bariton, der vorgesungen hat. Und er war zu auffällig. Er hat so Ohrringen oder vielleicht ein Ohrring, das ganz schön war. Da habe ich von diesem Kollegen gehört. Und hat, wie sagt man, so blonde Haare, also gebleicht und hat nicht einen normalen Anzug. Also, aber ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht ganz auffällig, aber es war zu viel. Und er war zu schwul, wurde unter die Kollegen gesagt. Also, so, das war, ja, genau, also sowas passiert. So, du musst eigentlich zeigen, dass du männlich genug bist und nicht zu schwul oder zu feminin.
Und auch nicht zu individuell, so klingt es für mich. Wie du vorhin gesagt hast mit diesem Gefäß.
Genau, so nicht zu individuell. Kommt darauf an, genau was du vorsingst. Also für den, dass wir ein Chor vorsingen, so, das ist für den Chor besonders wichtig, dass du nicht zu auffällig bist als Person, sodass du anpassen kannst. Das ist auch mega unangenehm zu sagen, aber das ist die Wahrheit. Und aber das ist auch tatsächlich wahr für SolistInnen. Aber die Grenzen sind einfach ein bisschen anders. Aber es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche.
Kerstin, wie ist denn deine Rolle in dem Ganzen? Triffst du diese Rollenentscheidungen auch mit? Wie war das in deinen bisherigen Inszenierungen? Konntest du da diesen starren Prozess auch mal mitgestalten und anders gestalten?
Du meinst jetzt nicht bei It's a Mess, sondern in meinen anderen Erfahrungen? Ich kann nur in meinen freien Projekten, in der freien Szene über Besetzung entscheiden. Es würde mich sehr interessieren, auch in Vorsingen dabei zu sein und auch Arbeitsproben zu machen. Ich finde, das, ich vermisse das als Regisseurin und ich finde es auch eigentlich für SängerInnen fair, da so eine Chance zu bekommen, auch ins Ausprobieren und ins Darstellerische zu gehen. Das ist natürlich, ja, das kostet Zeit und Geld, das ist mir klar. Aber das wäre irgendwie wünschenswert. Dann kämpfe ich mich manchmal mit so, einfach mit dem Content ab, die so, zum Beispiel als letztes habe ich Manon Lescaut von Puccini inszeniert und habe mal durchgezählt, die Manon singt 58 Mal ah oder oh, aimé, 58 Mal. Und das ist ja auch total schön, dass man etwas fühlt, aber ihr Partner Degrieux, der viel verliebter ist als sie, der singt das nur 24 Mal. Das finde ich so ganz spannend. Also das ist jetzt irgendwie so ein kleiner Funfact, aber da ist ja was drin. Mit dem Material muss man dann ja arbeiten. Das kann ich so sagen. Und was mir noch einfällt übrigens, Holden sagte eben, nicht zu auffällig sein, nicht zu individuell. Wir haben bei It's a Mess übrigens ein Match gegen die Intelligenz. Eine Sängerin hat die Geschichte mitgebracht, dass ein Professor ihr gesagt hat, ach, wären Sie ein bisschen dümmer, dann wären Sie auch eine bessere Sängerin.
Was ich gerne noch mit reinholen würde, wäre ein bisschen den Überbau, den Kontext Operngeschichte. Holden hat eben schon von Hosenrollen gesprochen, da würde ich gerne so ein paar Begriffe gleich auch noch klären. Kerstin, kannst du das noch ein bisschen einordnen? Seit wann sind die Rollen so binär oder sind im historischen Opernrepertoire die Rollen gar nicht so binär gewesen, wie jetzt gecastet wird?
Ja, das ist total spannend, weil es nämlich eine Entwicklung gibt. Also im Barock war die Binarität vertikal, irdisch und himmlisch. Da wurde unterschieden, ja? Was ist mystisch, göttlich, heldenhaft? Und das waren hohe Stimmen, unabhängig von Geschlecht. Und dann hat sich so eine bürgerlich-naturalistische Auffassung breit gemacht. Und ich finde ganz spannend, die Musikwissenschaftlerin Anke Charton, die beschreibt, dass unsere Kategorisierung von Stimmfächern eigentlich mehr über unsere gesellschaftliche Ordnung, die wir gerade haben, aussagt, als über Stimmen selbst, über die Beschaffenheit der Stimmen selbst. Also das ist immer ein Abbild auch unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Und man könnte ja in der Oper auch argumentieren, naja, was Affektierteres, Künstlicheres gibt es ja nicht als Operngesang. Warum argumentieren wir dann naturalistisch? Das finde ich total spannend, generell, auch beim Inszenieren, aber auch bei dem Blick jetzt so auf Stimme und Stimmfächer. Und dann, ja, damit, es hat sich entwickelt, zum Beispiel dieses in der Bruststimme hohe gesungene C, was immer noch so als Inbegriff totaler Männlichkeit gilt. Also bloß nicht in der Kopfstimme im Falsett singen. Falsett, italienisch heißt falsch. Und das, es gibt natürlich jetzt auch einen, also es gibt ja neue Strömungen und auch Countertenöre waren eine Zeit lang arbeitslos, aber jetzt sind sie wieder da. Und es hält sich trotzdem in der Wahrnehmung. Ja, also ich kann jetzt so einen Schwank aus meinem Privatalltag erzählen, dass mein Sohn im Chor singt und eigentlich wöchentlich gefragt wird, ob er jetzt nicht wechseln kann zu den Jungs. Weil seine Stimme ist so hoch, dass er momentan bei den Mädchen singt. Und das wird nicht ausgehalten. Und das ist, glaube ich, auch, das ist jetzt ein individuelles Beispiel, was aber exemplarisch ist. Also, was nicht selten ist.
So, hier schiebe ich jetzt nachträglich noch einen kurzen Infoblock ein, um hier ein paar Begrifflichkeiten zu klären und voneinander abzugrenzen. Wie Kerstin schon gesagt hat, es hat bis ins 18. Jahrhundert kaum eine Rolle gespielt, mit welchem Geschlecht welche Rolle besetzt wurde. Bis ins 17. Jahrhundert durften sowieso in vielen Kontexten nur Männer auftreten und die spielten dann eben auch Frauenrollen. Da kommen wir zu einem wichtigen Begriff der Operngeschichte, Castrati. In Italien gab es eine Zeit ab dem späten 16. Jahrhundert, in der Jungen mit schöner Gesangsstimme kastriert wurden, damit die hormonelle Umstellung und der Stimmenbruch ausbleibt und die Stimme eben hoch bleibt. Gleichzeitig wuchs aber der Körper ja trotzdem weiter. Es wurde also trotzdem der größere, voluminösere Klangkörper eines Erwachsenen. Und somit klangen die Castrati anders als Knabenstimmen, anscheinend voluminöser. Aber genau, eben trotzdem noch hoch. In der Epoche des Barock wurden viele Rollen für Castrati-Stimmen geschrieben. Im 17. und 18. Jahrhundert war die italienische Oper europaweit im Trend und auch im deutschsprachigen Raum große Mode, sodass es auch hier Kastraten gab. Es gibt keine genaue Dokumentation, wie viele Castrati es gab und wie viele Kinder auch bei dieser Operation starben. Im 18. Jahrhundert wurde die Kastration durch einen päpstlichen Erlass verboten. Gleichzeitig hielt aber die Mode in der Musikwelt an. Die Nachfrage war nach wie vor hoch und es wurden also weiterhin auch heimlich Kastrationen durchgeführt. Ende des 18. Jahrhunderts wurden Castrati auf Bühnen nach und nach weniger und auch im Sprechtheater wurden Rollen dann entsprechend dem Geschlecht der SängerInnen besetzt. Im 19. Jahrhundert waren Kastrati in der Oper nicht mehr üblich, aber wurden zum Beispiel noch in Kirchenchören und der päpstlichen Kapelle beschäftigt. Erst 1903 wurde verboten, in der Kirchenmusik Kastraten einzusetzen. Alessandro Moreschi, der letzte Kastrat der päpstlichen Kapelle, starb 1922. Noch ein Begriff: Hosenrolle. Nachdem Kastrati von den Bühnen verschwanden und es Praxis wurde, binär nach Geschlecht die Rollen zu besetzen, blieb doch die Tradition der Hosenrolle aus der früheren Zeit übrig. Das sind männliche Figuren im Theater oder der Oper, die aber von einer Frau gespielt werden. Oft sind das Rollen in Opern und Operetten in Mezzosopranlage. Also eine Stimmlage zwischen Alt und Sopran. Eine hohe Stimmlage, die aber etwas dunkler klingt als ein Sopran. Das sind oft Rollen, die Jugendliche sein sollen oder junge Männer. Zum Beispiel der Octavian im Rosenkavalier von Richard Strauss. Der soll 17 Jahre alt sein. Diese Rolle wird traditionell mit einer Mezzosopranistin besetzt. Wir hören hier kurz mal rein. Das ist zum Beispiel eine Partie des Octavian, gesungen von Elina Garancia an der Met Opera, in einer Szene, wo Octavian sein Verlangen ausdrückt gegenüber der Figur der Marschallin. Was Kerstin auch schon kurz erwähnt hat, Falsett kommt von falso, falsch. Tiefe Stimmen, Männerstimmen, können auch hoch und kopfig singen, aber das klingt, wenn es nicht top geschult und trainiert ist, dann eben für uns oft gemeinhin ein bisschen komisch oder auch lustig. Und damit wird in Opern auch gespielt. Ich habe zum Beispiel gerade erst mit dem Chor die Oper Die drei Pintos von Karl Maria von Weber gesungen. Die wurde fertiggestellt von Gustav Mahler. Und da gibt es die Rolle des Dieners, gesungen von einem Bariton, von einem Mann in dem Fall. Aber dieser Diener, der imitiert in manchen Szenen auch Frauen mit hoher Stimme. Zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo drei Männer zusammen üben und so spaßhaft imitieren, wie man einer Frau den Hof macht. Wir hören hier mal rein, hier im Dialog mit den zwei anderen Männern, der Bariton Krešimir Stražanak in Falsettstimme. Ich kann diesem Reiz nicht widerstehen. Ihr zu ihren Füßen flehen. Steht sie auf, sinnloser Mann, sinnloser Mann. Also wenn man dazu noch gesehen hat, wie er spielt, dann war das wirklich ziemlich lustig. Seine Mimik war anscheinend grandios. Das Publikum hat sich total weggeschmissen vor Lachen. Aber es gibt auch Männer, die diese Falsettstimme so professionell trainiert haben, dass es überhaupt nicht lustig und karikierend klingt, sondern ganz ernsthaft schön. Und da kommen wir zum letzten Begriff hier in der Reihe, Countertenöre. Countertenöre singen in der Kopf- bzw. Falsettstimme, die aber mit Brustresonanz verstärkt wird. Sie singen damit in der Alt- oder auch ja bis in die Sopranlage hinein. Der Klang und die Technik ist nicht mit Kastrati gleichzusetzen. Aber es gibt durchaus die Praxis, dass Kastrati-Rollen in Barockopern jetzt mit Countertenören besetzt werden. Und um nochmal kurz zu gucken, woher diese Countertenor-Tradition kommt, das ist nicht eine neuere Erscheinung, die Kastrati ablöst, sondern es gab dieses Stimmfach eigentlich schon viel länger. Im 14. und 15. Jahrhundert waren in der europäischen Vokalmusik die Stimmbezeichnungen nämlich sowieso noch andere. Diese Stimmen, die wir heute kennen, Sopran, Alt, Tenor, Bass, die sind noch jünger. Damals gab es zum Beispiel auch Stimmbezeichnungen wie Kontratenor oder Diskant. Und Diskant war so das von der Lage her, was heute dem Countertenor entspricht. Also Männer, die in dieser Lage gesungen haben, die wir heute Countertenor nennen, die gab es schon sehr, sehr lang. Und diese Tradition hat sich auch zum Beispiel in der englischen Kirchenmusik, in einer bestimmten Tradition der Kirchenchöre, immer weiter fortgesetzt. Da hat dieses Stimmfach immer überlebt, auch in Zeiten, wo auf den Opernbühnen Männer, die in dieser Lage singen, gerade außer Mode waren und nicht gefragt waren. Kerstin, weil du gesagt hast, Countertenöre haben jetzt wieder mehr Nachfrage. Kannst du kurz erklären, woran das liegt?
Na, das ist natürlich auch eine neue Lust an barocken Stoffen. Es ist auch ein Interesse an einer Erweiterung der Stimmen, auch dann in neueren Kompositionen. Aber ich würde immer noch sagen, es ist jetzt nicht Mainstream. Oder es gibt ja auch Bruno Dessart, heißt er so, der Sopranist, der dann auch sehr durch die Medien geht. Und es ist auch so total spannend und super toll, aber bleibt so, also ich würde sagen, es wird dann so als Sternchen betrachtet. Aber ich bezweifle, dass so an der Base, in der Ausbildung sowas dann in Erwägung gezogen wird oder Menschen vorgeschlagen wird. Ja? Also es ist einfach noch nicht richtig angekommen, solche Phänomene, die dann aber manchmal gehypt werden.
Kann ich ein bisschen ergänzen. Was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ich weiß nicht, vielleicht letzten 5 oder vielleicht mehr Jahren, nicht so lang, habe ich gesehen, dass irgendwie mehr Countertenöre gewünscht sind, auch für weibliche, also Mezzosopranrollen. Was manchmal sehr interessant, manchmal gibt es so ein Queer in Interpretation von solchen Sachen und das kann sehr interessant sein, aber ich habe auch gesehen, dass man möchte einfach einen Mann in der Rolle, anstatt so ein Mezzosopran, man kann die Information, interpretieren, aber für mich, das ist, es stinkt ein bisschen wie Sexismus, wenn ich das so sehe, dass einfach mehr Männer gewünscht sind und dann weniger Frauen. So, das ist eigentlich die Tatsache und dann ist es gibt weniger Frauen, die für diese Rolle bezahlt sind und auch so ein Countertenor ist, und Männer allgemein in unserer Gesellschaft mehr bezahlt sind. So, es ist eigentlich ein bisschen komplex. Ich sehe auch, dass für neue Stücke mehr Männer geschrieben sind als Frauen und langsam mehr Countertenöre für solche Sachen, die normalerweise bei einem Mezzosopran gesungen werden.
Ich kann es mir vorstellen, dass da dann auch der Sexismus irgendwie auf diese krude Art durchschlägt. Holden, du hast ja selbst eine Transition erlebt, auch mit deiner Stimme. Das ist inzwischen über 8 Jahre her, dass du angefangen hast mit der Hormonbehandlung. An welchem Punkt warst du denn da in deiner Gesangskarriere?
Also ich hatte meinen Abschluss, also meinen Bachelor-Abschluss an der University of Michigan gerade gemacht. Und dann bin nach Deutschland umgezogen. Was ich wollte, war eigentlich so ein Masters in Deutschland machen. Ich hatte vielleicht ein paar Vorsingen gemacht, also als Mezzosopran und hatte so ein paar Konzerte oder also Kleinigkeiten, so ein Netzwerk gebaut in Deutschland. Also hat angefangen, das zu machen und dann hatte geplant, mein Masters zu machen. Das war eigentlich so eine sehr sensible, empfindliche Punkte in meiner Karriere, tatsächlich. Ich war schon ausgebildet, wollte mich mehr ausbilden, hat entschieden, Hormone einzunehmen. Und das, weil es so wenig Informationen über das Thema gab, hatte ich mich wirklich nicht getraut, so ein Masters direkt anzufangen. Also wahrscheinlich würde ich nicht genommen während meiner Transition, weil es gab einfach so wenig Informationen. Sie hätten vielleicht einfach gesagt, okay, du kannst nicht mehr singen, weil es gab so ein Jahr, wo es wirklich, wirklich schwierig war. Ich konnte nicht sehr gut singen. Also ich hatte so weniger Töne. Ich konnte nicht mehr als so 20 Minuten oder eine halbe Stunde singen und dann war ich komplett fertig. Auch beim Sprechen war es sehr, sehr schwierig. Genau, also ich muss, also in der Zeit, ich musste eigentlich entscheiden, okay, ich werde das probieren und dann, ich möchte weiter singen, wenn ich kann, aber wenn nicht, dann muss ich etwas ganz anderes machen. Sonst, ja, sonst wäre ich einfach sehr, sehr depressiv und dysphorisch.
Und wie ging das dann weiter? Hattest du Begleitung? Hattest du Unterricht? Weil du hast ja auch gesagt, es gab wenig Informationen. Wie hast du dann rausgefunden, was für dich jetzt gut ist, wie du gut mit deiner Stimme weiterarbeiten kannst?
Ich habe das Glück und hatte das Glück, dass ich mich ziemlich gut vertraut habe, also mit meiner eigenen Stimme. Und es ist immer meine Meinung, dass also der beste Lehrerin für ein Sängerin ist sich selbst. Also man kann immer sehr viele Informationen von Unterrichten und Meisterkurse nehmen und dann verarbeiten für dich selbst und dann das nutzen. Aber man muss das immer selbst machen. Und ich hatte ein paar Unterrichte gemacht, weil ich natürlich, also ich Hilfe bräuchte, aber es gab einfach sehr viel Transfeindlichkeit und so wenig Informationen. Es gibt auch so toxische Unterrichte, die SängerInnen erfahren. Und für mich, ich hatte keine Zeit dafür. Einfach so. Also ich wollte das nicht. Es ist auch sehr viel Geld. Und ich hatte nicht so viel Geld. So ich dachte, okay, wenn ich wirklich einen Unterricht brauchte, dann werde ich, also ich hatte eine Lehrerin, die manchmal in Berlin war. So ich bin manchmal zu ihr gegangen. Und dann ich hatte auch sehr viele KollegInnen und ich habe meine KollegInnen gefragt, Freunde gefragt und hat gesagt, hey, kannst du ein bisschen zuhören und dann kannst du vielleicht ein paar Tipps geben oder sowas. Und das war mir sehr, sehr viel wert in der Zeit. Und immer noch, ich finde das sehr wertvoll, einfach für KollegInnen zu singen und miteinander sprechen. Es gibt auch so keine toxische Hierarchie also in diese Situationen. So, ich hatte tatsächlich Input, aber es war nicht so, wie das normalerweise ist in der Industrie, durch Unterrichte und Meisterkurse. Und ich habe selbst sehr viel allein gearbeitet, und so dass ich auch der Lust auf Singen behalten konnte.
Wie lange hat es gedauert, bis du das Gefühl hattest, du bist in deinem neuen Stimmfach angekommen?
Das ist eine komplizierte Frage. Du weißt es noch nicht, aber es ist kompliziert irgendwie. Weil man könnte sagen, nach einem Jahr war ich Tenor, weil ich konnte in Tenorlage singen. Ich würde sagen, vielleicht vor 2 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich reingekommen bin irgendwie. Aber ich glaube, das ist einfach so mit Sängern allgemein. Also dass die Stimme, also jede Stimme ändert sich. Also ständig. Wir haben alle Hormone in unserem Körper und unsere Hormone ändern, als wir älter geworden sind. So, ich habe das Gefühl, dass vielleicht vor 2 Jahren bin ich angekommen, aber eigentlich nach 2 oder 3 Jahren konnte ich verantwortlich in einer Tenorlage singen. Nicht zu sagen, dass, also das ist mein Gefühl. Also das ist wirklich, also es ist eine Perspektive, man muss das sagen.
Okay, dann noch die pragmatische Frage: Ab wann konntest du als Tenor Geld verdienen?
Ja, auch gute Frage. Also ich hatte vielleicht ja, auch nach 2 oder 3, also vielleicht 2 Jahren konnte ich dann, also ich hatte im Chorstücke gesungen und aber auch das erste Jahr und das zweite Jahr hatte ich andere Stücke gemacht. Es gibt so ein, also in der Zeit in Berlin, es gab so also kann ich sagen, es sind nicht freie Szene, aber es gab so eine Szene von vielen ausländische Opernsängern, die einfach Sachen auf ihren Lebensläufe bräuchten. Und wir hatten so, ich hatte einmal eine Ariadne auf Naxos gemacht mit KollegInnen. Wir haben das einfach zusammen gebastelt. Es war eigentlich toll, aber wir hatten diesen riesigen Stück gemacht. Hat so wenig Geld, also fast kein Geld verdient. wir hatten so eine Leno für die Figaro gemacht. Wir hatten ein, ich hatte einmal so, ich war, wie sagt man so, eine Produzent von so einer Hänsel und Gretel einmal, also als etwas Ähnliches. Ich hatte viele Sachen gemacht, aber dann Geld zu verdienen war es, also vielleicht 2 oder 3 Jahre, also 2 Jahre später. Dann hatte ich also Chorstücke gemacht und in Open-Chöre gesungen.
Ich würde, wenn es okay ist, langsam zum Ende kommen und gern noch nach dem Ort Oper fragen. Ihr führt It's a Mass jetzt nun am Kampnagel auf, ein alternativer Ort für darstellende Künste in Hamburg. War das eine bewusste Entscheidung oder gab es auch den Wunsch, das doch auch in einem Opernhaus aufzuführen?
Also meine Versuche, freie Szene-Stücke an Opernhäuser zu bringen, haben bis jetzt nicht geklappt, wobei jetzt nächstes Jahr wird Dein Oxy gezeigt in Stuttgart, in der Jungen Oper Stuttgart. Das war eine sehr kollektive Arbeit, produziert von Lisa Florentine Schmalz, wo ich Regie geführt habe. Also da haben wir jetzt tatsächlich mal so eine Connection geschafft. Aber es ist tatsächlich nicht leicht. Man muss ja auch sagen, die Dispo ist ja voll, der Stadttheater. Und das ist, hat auch eine Berechtigung, dass man in der freien Szene eben freier ist, ja. Und dass ich dort meine eigenen Topics auswählen kann, meine eigene Besetzung auswählen kann und das, die Arbeitsweise bestimmen kann, die dann im ganzen Team auch vorhanden ist. Das hat, ist ja total toll, sowas auch zu probieren und dann womöglich Dinge, die gut gelaufen sind, dann wieder mitzunehmen, wenn ich an einem Stadttheater inszeniere. Also das bereichert mich auch, ja? Die beiden Felder in Abwechslung bereichern. Und Kampnagel ist eben natürlich ein reizvoller Ort mit Strahlkraft und wo viele tolle Projekte passieren, die uns wieder inspirieren, wo wir Platz haben und Raum haben, auch in so ein großes Projekt zu machen. Und es ist natürlich meine Homebase, deshalb ehrt mich das auch, dort was zeigen zu können.
Wie wären denn die Reaktionen, wenn jetzt Leute aus dem klassischen Opernbetrieb in das Stück kommen? Also ich hoffe natürlich, es kommen auch welche. Wie tabu ist das, was ihr da thematisiert?
Ich erlebe schon auch ganz großes Interesse. Es haben sich auch schon einige DramaturgInnen und IntendantInnen aus Stadttheatern angekündigt. Das ist total schön. Also es besteht Interesse. Ich habe aber auch andere Erfahrungen gemacht in einem Finale mit meinem Konzept, bevor ich es in der freien Szene gemacht habe, habe darüber aber Redeverbot bekommen. Wir wurden da nicht freundlich behandelt von der Jury im Finale. So viel kann ich sagen.
Kannst du das bitte noch ein bisschen genauer erklären? Also ein Wettbewerb, wo ihr mit dem Stück angetreten seid?
Ja, wir haben eigentlich neue Diskriminierungserfahrungen gesammelt mit einer POC-Sängerin, die dabei war. Es sei doch jetzt auch in Mode, dass sie besetzt wird, zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Es gab noch andere Kommentare. Die Oper bräuchte das nicht. Einen gab es auch. Sei ja sowieso schon so international.
Ha ja, dazu gibt es auch eine Folge in diesem Podcast hier tatsächlich. Und das Zitat daraus von Daniel Doth: International ist nicht gleich divers. Das war unsere Folge 5. Ja. Die heißt Rassismus in der klassischen Musik. Empfehle ich auf jeden Fall auch noch mal nachzuhören.
Eva, kann ich noch einen Nachsatz bringen? Ich wollte noch erzählen, was mir passiert ist in der ersten Begegnung mit Holden, dass ich ihm eigentlich unterstellt habe, er sei jetzt angekommen und glücklich mit der Stimme. Und total überrascht war, als er mir erzählte, dass er seine Mezzosopranistinnenstimme total vermisst. Mag und vermisst und gar nicht aufgeben wollte. Da habe ich gemerkt, dass ich sehr vorschnell beurteilt und bewertet oder von etwas ausgegangen bin, ja. Und das hat mich total berührt, dass das ja nicht unbedingt einhergehen muss, ja, eine Transition zu wollen, aber diese Stimme eigentlich gar nicht aufgeben zu wollen. Und das ist natürlich speziell, weil es sein Instrument ist. Also das hat dann so eine ganz große Dimension. Und das ist vielleicht auch spannend zu wissen, dass das in der Transition andersrum auch anders ist. Also wenn es gibt zwei Sängerinnen, die ihre Bassstimme behalten haben, zum Beispiel, die auch sehr erfolgreich sind und arbeiten. Und das ist natürlich ein ganz anderes Phänomen, mit dem war Holden nicht konfrontiert und das wissen auch viele nicht. Und ich fand es auch ganz besonders beeindruckend, das hat ja auch mit Stimme zu tun. Ich möchte eigentlich nur noch mit Menschen arbeiten holen, die erfahren haben, was du erfahren hast, weil dir so bewusst ist, wie eine männliche Stimme auch allein im Unterhalten wirkt. Wie viel Raum sie sich nehmen kann. Also, und ich finde das so beeindruckend, wie sensibel du bist dafür, auch wie du deine Stimme einsetzt oder wann du sie nicht einsetzt. Dass mir war das Phänomen klar, aber durch die Arbeit mit dir sind mir nochmal so die Augen aufgegangen, muss ich echt sagen.
Da möchte ich jetzt natürlich sehr gern auch Holdens Perspektive drauf noch hören.
Also, ja, das ist gut, dass du das sagst, Kerstin, weil ja, ich erinnere mich genau an diese Probe im März, wo wir darüber gesprochen haben, so im Kreis. Ich glaube, es gab um die Pamina, ja, richtig? Wenn wir, also nicht ganz, aber also wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen, dass also eine männliche Stimme nimmt mehr Platz und ist also in einem Raum, so in einem also Kreis oder Runde, wenn man spricht, also man hört eine männliche Stimme mehr zu. Und das ist auch also meine Erfahrung, also durch die Hormone einzunehmen, ist, dass also ich würde mehr zugehört, also einfach so. Leute, keine Ahnung, also sie lachen mehr über dumme Witze oder sie hören einfach zu oder natürlich manchmal, also eine Kollegin sagt etwas und dann muss ich einfach nur sagen, genau das gleiche Ding, nur das, so dass man merkt, dass es gesagt wurde und sie sagen, ah ja, gute Idee, Holden. Ja, sie hat das erstmal gesagt. Ich musste das nur noch mal sagen und dann mal nur zu. Also solche Sachen passiert öfters mal und ich bin sehr, sehr empfindlich zu dieser Situation natürlich, weil ich war auf die andere Seite sozusagen. Es ist sehr wichtig für mich, dass ich den Platz für also die Frauen zum Beispiel in unserer Produktion gebe und dass ich nicht zu viel sage, aber dass ich etwas sage, wenn ich etwas wichtig finde, weil meine Stimme ist auch wichtig und ich möchte auch so meine Trans- und Queer-Perspektive bringen. Also es ist so eine intersektionelle Tanz natürlich, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass alle bewusst sind, dass wie das ist und welcher Platz sie nehmen und welcher Platz ich nehme oder wie kann ich sagen, auch beim Singen habe ich es auch gefühlt, dass in der Oper so, und wir thematisieren das in das Stück, aber also der Tenorstimme ist so eine Holy Grail sozusagen und man hört allgemein zu einer männlichen Stimme mehr zu und das gilt auch in der Oper, also die gesungene Stimmen. Und es ist mir auch wichtig, dass mein Privileg nicht zu sehr ausnutzen. Ich weiß nicht, wie ich das sage, aber...
Das ist so interessant. Ich habe da gerade 1000 Gedanken zu. In der Podcast-Welt ist es ja auch so, dass Männern mehr zugehört wird. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts von Männern, vor allem auch Laber-Podcasts von Männern, die auch sehr hoch in den Charts platziert sind. Und ich habe mir das immer eher damit erklärt, dass Männer mehr dieses Selbstverständnis haben und dieses Selbstbewusstsein, so sich diesen Raum zu nehmen und einen Podcast anzufangen im Sinne von, hey, ja klar, habe ich was zu sagen, klar interessiert das die Welt, was ich denke. Also diese Selbstermächtigung. Aber was du jetzt sagst, ist ja nochmal mehr dieses physikalische, männliche Stimmen sind lauter, nehmen mehr Raum ein. Da frage ich mich dann, ist das wirklich mehr dieses physikalische oder auch sozialisiert? Also, dass wir gelernt haben, dass wir Männern mehr zuhören.
Genau, also das Zweite, was du gesagt hast, das wäre meine Meinung.
Ist ja sicher auch beides und eine Mischung. Aber jetzt kann Holden natürlich anders berichten, weil Holden ist eben nicht männlich geprägt, sozialisiert und kommt nicht in den Raum und nimmt sich einfach seinen Space, ja. Dann hat er natürlich eine andere Antenne dafür, wie ist quasi nur die stimmliche Wirkung. Das ist ja Holdens Erfahrung. Und das ist total interessant.
Ja, aber es gibt da etwas wichtig, was du sagst, Kerstin, dass also eine Mischung, weil ich musste das aber auch lernen, also das Bewusstsein zu lernen, also wie man als männlich wirkt oder sowas, besonders für Vorsingen war es wichtig tatsächlich, aber so wie nimmt den Raum, wenn man männlich ist, wie ist das Selbstbewusstsein, wenn man in Vorsingen geht als Mann, das ist anders. Und es ist mega kompliziert. Wir können für stundenlang darüber sprechen, denke ich.
Schwingen ja auch Themen mit, die auch total interessant sind, dass du ja auch erzählt hast, Holden, dass du eigentlich die Profile für Mezzosopranistinnen oder die Charaktere vermisst, weil da eher mal oder öfter auch so eine Queerness innewohnt und die Tenorfächer schmaler gedacht sind, enger gedacht sind, fester, manchmal sogar stupide, hast du gesagt. Also
Ah ja, genau.
weniger liebevoll. Also das ist total, das ist super spannend, das aus deiner Perspektive so mitzuerleben.
Ja, das stimmt. Wär das tatsächlich eine gute, ein guter Punkt, so etwas zu lesen? Deutsch ist meine zweite Sprache, nur das zu sagen. Aber ich werde das. So, wir haben so einen Text. Ich habe das geschrieben. Also ich habe das erstmal geschrieben im Englischen, was meine Muttersprache ist. Und dann, das wurde übersetzt. Und das ist von Christina Schmidt in unserem Stück gelesen, als ob es so ein Tagebuch ist. Ich werde vielleicht nicht alles lesen, aber der Anfang ist relevant. Die Liebe von Hosenrollen ist eine völlig andere als die von Tenorrollen. Dem Gefühlsausdruck der jungen Männer, die von Mezzosopranistinnen als Hosenrollen gesungen werden, wohnt oft eine charakteristische Queerness inne. Bellinis Titelpartien, Romeo und Julia, werden gesungen von Sopran und Mezzosopran. Und man könnte es meiner Meinung nach nicht mit Tenor und Sopran umsetzen. Die stimmlichen Linien von Tenor und Sopran bilden einen Kontrast. Aber Mezzo und Sopran verflechten sich stimmlich ineinander. Das erzeugt eine tiefe Verbindung. Ein anderes Beispiel ist das Liebesdreieck zwischen Sophie, Marschallin und Octavian im Der Rosenkavalier. Diese Zärtlichkeit findet man im Repertoire eines Tenors nicht. Sein Fach ermöglicht keine geschlechtliche Komplexität. Ein verliebter Tenor ist schlicht und stupide. Ich habe nicht immer in Tenorlage gesungen. Ich wurde an der University of Michigan als Mezzosopranistin ausgebildet. Ich habe es geliebt, mit meiner Stimme Menschen wirklich berühren zu können. Singen war mühelos und schön. Ich habe mich dem Geschlecht des Mezzosoprans mehr als allem anderen zugehörig gefühlt. Und das ist immer noch so. Händel und Rossini zu singen, habe ich geliebt. Ich habe die Charaktere geliebt, die dem Fach zugeordnet waren. Witches, Bitches and Britches. Ich war alles drei und bin es immer noch. Die Geschlechtlichkeit, die ich als Mezzo ausdrücken konnte, wird mir immer näher sein als alles, was ich als Tenor spielen kann. Und dann geht's zum Geschlechtseuphoria und Dysphoria. So, vielleicht ist das so ein guter Punkt zum Aufhören.
Danke, das würde ich jetzt gerne einfach so stehen lassen und die Zuhörerinnen und Zuhörer können das noch auf sich wirken lassen. Danke euch beiden für dieses intensive Gespräch.
Voll toll, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür nimmst und dich so einsetzt auch für die Thematik.
Ja, danke schön.
Danke euch. Und noch ganz kurz zum Schluss, wo können die Leute eure Arbeit verfolgen? Kerstin, kannst du noch mal sagen, wo und wann das Stück läuft und ob es noch Tickets gibt?
Ja, es gibt noch Tickets. Wir spielen auf Kampnagel am Premiere am 24.05. Das ist ein Mittwoch und spielen dann direkt im Anschluss Donnerstag, Freitag, Samstag, also bis zum 27.05. Nutzt die Gelegenheit, weil dann ist das Stück weg, die Performance weg. Ihr könnt gerne über die Kampnagel-Website oder über meine Website euch Informationen holen oder auch über Instagram. Da posten wir fleißig Bilder und Videos und ein bisschen Material.
Okay, dann verlinke ich das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Holden, soll ich zu dir auch noch was verlinken, wo man dir folgen kann?
Ja, also ich bin auf Instagram und man kann auf holdenmedagami.com auch meine Webseite besuchen. Ich habe auch einen Blog. Ich habe nicht lange, also seit langem nicht gepostet, aber es gibt eigentlich sehr viele interessante Blog-Beiträge dort. Und auf YouTube habe ich auch viele, viele Videos, auch aktuelle Videos von Vorstellungen oder kleine Clips. Genau.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr treue HörerInnen seid, vielen Dank fürs Treubleiben. Ich weiß, es erscheinen gerade nur sehr unregelmäßig neue Folgen, aber es gibt bestimmt bald wieder eine neue. Wenn ihr jetzt erst auf offene Ohren gestoßen seid, dann stöbert doch auch unbedingt mal durch die alten Folgen. Die sind alle ziemlich zeitlos und nach wie vor sehr spannend, lohnt sich noch nachzuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns bei Spotify oder Apple Podcast doch eine Bewertung da. Ich bin Eva Morlang, macht's gut und bis zum nächsten Mal.